Ich darf uns nun den Predigttext für den heutigen Sonntag vorlesen. Wer eine Bibel hat, schlage doch bitte auf. Er steht im Titusbrief im ersten Kapitel, die Verse 1 bis 4. Paulus, Knecht Gottes, aber Apostel Jesu Christi nach dem Glauben der Auserwählten Gottes und nach der Erkenntnis der Wahrheit, die der Gottseligkeit gemäß ist, in der Hoffnung des ewigen Lebens, das Gott, der nicht lügt, vor ewigen Zeiten verheißen hat. Zu seiner Zeit aber hat er sein Wort offenbar durch die Predigt, die mir nach dem Befehl unseres Heilandes Gottes anvertraut worden ist. Titus, meinem echten Kind, nach dem gemeinsamen Glauben, Gnade und Friede von Gott, dem Vater und von Jesus, Christus, unserem Heiland. Wir wollen beten. Lieber treuer Vater, im Namen Jesu kommen wir auch heute wieder zusammen und freuen uns, dass du einen reich gedeckten Tisch bereitet hast. Wir danken dir für all die Guttaten, die du bereits in unserem Leben vollzogen hast. Sicher war auch manches dabei, was uns nicht so gefallen hat, aber insgesamt gesehen dürfen wir doch aufgrund von all dem, was du verheißen hast, sagen, du hast bisher alles wohlgemacht. Und dazu darf auch der heutige Tag gehören, mit all dem Auf und Ab, was sein wird, mit all seinen Inhalten. Aber das Kostbarste ist immer wieder neu, dass wir dein Wort hören dürfen. Und darauf wollen wir uns auch heute ausrichten, ganz auf das konzentrieren, was du uns heute mitzuteilen hast durch unseren Bruder. Und das darf nicht nur hier geschehen, sondern weltweit. Darüber dürfen wir uns freuen. An vielen Orten in Freiheit, aber es gibt auch anderes, das wissen wir sehr wohl. Aber du hast zugesagt, dass da, wo dein Wort gesagt wird, es nicht leer zurückkommen wird. Ob es in Freiheit oder Knechtschaft oder Unterdrückung geschieht, du stehst zu deinem Wort. Und das macht uns Mut und Hoffnung für die, die unter Drangsal es hören, und gibt uns umso mehr Freude und innere Bewegung für uns selbst, die wir es in Freiheit hören dürfen. Gib, dass es nicht vergeblich wird. Segne so diesen Tag, jung und alt, Mütter und Väter, jeden Einzelnen auf die Art, wie du es vorgesehen hast. Amen.
Amen. Die beiden Timotheusbriefe und der Titusbrief, die bilden zusammen im Neuen Testament einen Block. Den Block der sogenannten Pastoralbriefe, der Hirtenbriefe, weil sie eben an Gemeindeleiter, an Hirten gerichtet sind. Eben die beiden an den Timotheus und den einen eben an den Titus. Doch wer so ein bisschen die Bibel kennt, der weiß, wie unterschiedlich sind denn diese beiden Hirten. Zum einen der Timotheus und zum anderen der Titus. Der Timotheus, den kennen wir aus den beiden Timotheusbriefen als den ängstlichen Typ, einen jungen Menschen, der auch kränklich veranlagt war, sensibel war. Alles, was in der Gemeinde ihn berührt, das ging direkt bei ihm in die Mitte. Der wurde deswegen nicht anerkannt in der Gemeinde, weil ihm alles, was er so tat, so ein bisschen verzärtelt auftrat. Und deswegen musste Apostel Paulus ihn ermutigen, da seinen Weg zu gehen und hinzustehen und tatsächlich auch als ein berufener Bote Gottes aufzutreten. Und Titus? Titus ganz anders. Von Titus wissen wir in der Apostelgeschichte erst einmal gar nichts. Aber wir entdecken ihn als einen Menschen, der als Nicht-Jude zum Glauben an Jesus Christus kam. Und wir erkennen hier im Vers 4, dass ganz offensichtlich ist eine geistliche Verwandtschaft, eine geistliche Beziehung zwischen dem Apostel Paulus und diesem Titus gab. Titus, mein rechter Sohn nach unser beider Glauben, heißt hier im letzten Vers, im Vers 4, unserem Text heute. Wir wissen also, dass er zum Glauben an Jesus Christus kam. Wir wissen, dass er Mitarbeiter war in dieser großen, aufblühenden Gemeinde in Antiochia, die als allererste in ganz zentraler Weise den Gedankengang der Heidenmission verwirklicht hat und in ihr Gemeindeprogramm hineingenommen hat. Wir wissen ihn als den, der als Mitarbeiter mit Paulus nach Jerusalem kam, wo es um dieses gesetzesfreie Evangelium ging. Und wir erleben ihn ganz besonders als einen tragfähigen, stabilen, belastbaren Mitarbeiter, der Mann ist für schwierige Fälle. Und deswegen schickt der Apostel Paulus ihn zum Beispiel nach Korinth. Nach Korinth kann man nicht jeden schicken. Nach Korinth kam Titus. Und wir erfahren im zweiten Korintherbrief, wie Titus in vorbildlicher Weise diesen Chaostrupp der korinthischen Gemeinde begleitet, liebt, zurechtbringt und mit Standfestigkeit auch durch seinen Weg geht. Also, Titus ist ganz anders als Timotheus. Titus, das ist der Standfeste. Titus, das ist der Starke, der hat Kraft, der hat Einsatzbereitschaft, der hat lehrmäßige Klarheit, das ist ein Leiter, das ist eine Kapazität. Und wir wissen von ihm, dass er eben hier auf Kreta gearbeitet hat. Wir wissen gar nicht genau, wie die Gemeinden in Kreta entstanden sind. Kreta ist ja für uns die Urlaubsinsel. Und jetzt entdecken wir, Mensch, das ist ja nicht nur eine Urlaubsinsel, das ist ja eine Missionsinsel. Und nicht nur eine Missionsinsel, das ist ja eine Glaubensinsel. Und nicht nur eine Glaubensinsel, das ist eine Gemeindeinsel, das ist eine Jesusinsel. Also wir müssen ein bisschen einen anderen Blick kriegen für solche Urlaubsorte. Da geht es um Jesus, wenn es um Kreta geht, also was das Neue Testament angeht. Ja, da geht es um Jesus, wenn es um Kreta geht, um diese Gemeinden auf Kreta. Und Titus arbeitet nun in diesen Gemeinden im Auftrag des Apostels Paulus. Wann das gewesen ist? Wann dieser Brief geschrieben wurde? Die meisten nehmen an, dass es so nach dieser ersten römischen Gefangenschaft gewesen sein kann, des Apostels Paulus. Das wäre so Anfang der 60er Jahre. Und nach diesem Missionseinsatz hören wir von Titus nur noch, dass er noch in Dalmatien tätig gewesen ist. Das zu dieser Person. Also Timotheus, der eine Pastor, der eine Hirte. Titus, der andere Hirte. Aber ich sage Ihnen, zufrieden war die Gemeinde mit beiden nicht. Ne? Der eine, das war das Weichei, den konnte nichts anfangen, weil er eben in der Weise nicht hingestanden ist. Und der andere war ihm zu stark. Der andere war ihm zu stark. Und deswegen ist der Titusbrief ja nicht nur ein Privatbrief an den Titus, der irgendwann mal im geheimen Kämmerchen geöffnet hat und sich gefreut hat, dass er den persönlichen Brief hat, den er lesen darf. Sondern Calvin, der Reformator, hat recht, wenn er sagt, eigentlich ist der Titusbrief ein Brief an die Kreter. Dass nämlich genau diese Gemeinden gelesen haben, wie der Apostel Paulus dem Titus den Rücken stärkt in seinem Weg und sagt, und genau so musst du es auch tun. Und indem sie das gehört haben, was er dem Titus sagt, wissen sie, dass dahinter der Apostel Paulus steht, der apostolische Dienst steht, den er in dieser Weise natürlich auch jetzt tut. Der Titus, der hat die Zügel in der Hand gehabt. Die Zügel der Leitung, die Zügel der Lehre und die Zügel des Lebens. Der war ihm fast zu stark, war auch nicht richtig. Eigentlich, wenn sie mal richtig hingucken, Gemeinde war selten zufrieden mit der Auswahl der Hirten durch den Heiligen Geist. Ganz selten, ganz selten. Wir wollen uns nicht lange aufhalten mit weiteren Einleitungsfragen zum Titusbrief und schon gar nicht mit der Kritik an den Pastoralbriefen, die natürlich seit Jahrhunderten durch die theologische Szene wabert. Vieles, was da geschrieben ist, ist so ein Thema abzuhandeln. Es ist immer so, wenn der Analphabet sagt, es gäbe keine Schrift, dann ist es ein schlechter Beweis. Also auf jeden Fall, da kümmern sich lange drum. Wir konzentrieren uns darauf, dass in dieser Einleitung ein eigenartiger Anfang vor uns steht. Ein eigenartiger Anfang. So ein klassischer Briefanfang, wie wir ihn ja auch sonst kennen. Ein Absender, ein Adressat und ein Gruß. Der Absender, der Apostel Paulus, Knecht Gottes und Apostel Jesu Christi. Eben noch ein Adressat an den Titus, meinen rechten Sohn, unser beider Glauben. Und eine Grußadresse, Gnade und Friede von Gott dem Vater und Christus Jesus, unserem Heiland. Eigentlich können wir aufhören. Wenn da nicht noch so ein kleines Zwischenstück wäre, wo der Apostel Paulus uns sagt, ich bin für den Glauben der Auserwählten Gottes da und für die Erkenntnis der Wahrheit und für das Leben der Gottseligkeit in der Hoffnung auf das ewige Leben, von dem Gott, der nicht lügt, verheißen vor den Zeitläufen aller Welten. Aber zu seinen Kairoi, zu seinen Zeitpunkten hat er sein Wort offenbar durch die Predigt, die mir anvertraut ist, nach dem Befehl Gottes unseres Heilandes. Das hat es in sich. Und das Spannende ist jetzt doch so rauszukriegen, was kriegen wir denn mit diesem kleinen Zwischenstück, also sozusagen zwischen dem Absender und dem Adressaten, dem Gruß, also zwischen dem Normalen, was kriegen wir denn damit? Warum lesen wir heute diese ersten 4 Verse aus dem Titusbrief? Mal ganz abgesehen vielleicht von kirchengeschichtlichem Interesse. Was kommt denn bei uns dabei an? Was Sie damit allererst entdecken, ist doch, dass Sie in die Welt des Apostels Paulus eintauchen. In seine Denkwelt, in seine Glaubenswelt und diesen paar wenigen Versen begreifen, was er für eine Struktur hatte, was die Prinzipien seines Lebens waren, was die Leitlinien waren, was ihn tatsächlich geführt hat, was bei ihm vorne und was hinten war, wichtig und unwichtig, wesentlich und unwesentlich. Wir erleben etwas von der Ordnung geistlichen Lebens beim Apostel Paulus. Vor kurzem hat eine unserer Töchter zum ersten Mal das Faszinosum einer Wasserwaage begriffen. Wir haben also versucht, ein Bild gerade aufzuhängen, was eben zwei Nägel braucht. Und da ist eine Wasserwaage eine ganz große Hilfe. Und irgendwie ist sie im Lauf ihres Lebens bisher an dem Instrument der Wasserwaage vorbeigekommen. Und hat zum ersten Mal das begriffen. Da habe ich das gesehen, wie dieses Faszinosum. Was für ein tolles Gerät. So simpel und so wirkungsvoll, nicht wahr? Man weiß wieder, was gerade ist. Man weiß, was oben und unten ist. Und wenn Sie hier diese ersten beiden Verse Apostels Paulus lesen, da haben Sie eine Wasserwaage. Da haben Sie plötzlich wieder ein Stück Ordnung, ein Stück Klarheit in dem ganzen Chaos und Durcheinander Ihres und meines Lebens. Es gibt einen festgefügten Rahmen. Es gibt eine Kette, die ineinander greift. Oder wie einer der Ausleger gesagt hat, hier erfahren Sie den Cantus Firmus des Apostels Paulus. Wissen Sie noch so aus der Musikszene, was der Cantus Firmus ist? Das ist diese Grundmelodie, die Hauptmelodie, das Eigentliche. Und alles andere kommt drumherum. Aber den Cantus Firmus, den brauchen Sie. Wenn Sie den Cantus Firmus nicht mehr haben, wenn Sie die Leitlinie, die Melodie, die rote Linie nicht mehr haben, dann bricht Ihnen alles zusammen. Und jetzt kriegen Sie diesen ersten zwei Versen heute Morgen, den Cantus Firmus des Apostels Paulus und damit den Cantus Firmus der Gemeinde Jesu. Und wenn wir das heute Morgen hören, dieses Glaubenslied hören, diesen Cantus Firmus hören, dann ist doch für uns zuerst die Frage, welches Lied habe ich denn in den vergangenen Tagen gesungen? Welchen Cantus Firmus hat denn bei mir die letzte Woche bestimmt? Welches Lied war denn das tragende, die tragende Melodie Ihres Lebens? Oder umgekehrt gefragt, was passiert eigentlich, wenn der Cantus Firmus des Neuen Testamentes nicht mehr erkennbar ist? Wenn der Cantus Firmus des Glaubens in Ihrem Leben nicht mehr erkennbar ist? Wenn diese Linie nicht mehr da ist? Wenn so langsam alles aus den Fugen gerät? Was passiert denn dann? Dann singen Sie andere Lieder. Dann singen Sie andere Lieder. Vielleicht singen Sie das Lied des Mount Everest-Typ. Der Mount Everest-Typ, das ist der, der jede Sache seines Lebens zu einem wahnsinnigen Gebirge aufbaut. Alles, was er erlebt, jede kleinliche Beleidigung oder was schiefgelaufen ist und was ihm nicht so passt in der Gemeinde und im Hauskreis und im Chor und im Beruf und der Familie, da wird immer ein unglaubliches Gebirge drauf. Wer den Cantus Firmus der ersten zwei Versen nicht singt, singt ein anderes Lied. Vielleicht haben Sie diese Woche diesen Mount Everest-Typ-Song gesungen. Oder vielleicht sind Sie eher der das Mauerblümchenlied singt. Das gibt's auch. Das Mauerblümchenlied, das singen dann gerne die den Eindruck haben, sie sind die Einzigen, die eigentlich verlassen sind von der gesamten Welt. Niemand sieht mich, ich bin allein. Und dann genießen wir die Wogen des Selbstmitleides, in denen wir uns baden und auf uns hinsuhlen. Und der Weltschmerz nimmt zu und das Mauerblümchenlied erklingt tremolomäßig durch unsere Hallen hindurch. Vielleicht haben Sie das Lied gesungen die Woche. Oder vielleicht haben Sie das Lied des Wasserläufers gesungen. Wissen Sie, das Lied des Wasserläufers ist so leicht, so oberflächlich. Der flitzt darüber, dass er noch nicht einmal die Oberflächenspannung des Wassers durchdringt. Huscht er durchs Leben hindurch. Vielleicht war das Ihre Woche. Im Grunde müssen Sie sagen, das war eine so dermaßen oberflächliche Woche, die ich da auf den Tisch gelegt habe, wie ein Wasserläufer. Oder vielleicht haben Sie das Lied des Lastesels gesungen. Doch dieses Lastesel, dem wird alles zu viel, das ist alles schwer, der Blick geht nach unten, die Pakete werden immer größer. Ich habe noch nie vom Esprit des Lastesels was gehört, nicht wahr? Das ist ein ganz spezielles, schweres Lied. Und manche haben es wirklich schwer. Manche tun nur so und manche haben es wirklich schwer. Und vielleicht haben sie das Lied von der Sackgasse gesungen, das Sackgassenlied. Das war's, es geht nicht mehr weiter. Ich bin am Ende, das Finale ist erreicht. Mir kann keiner mehr helfen. Ist auch ein Lied. Manche singen auch das Zirkellied. Ich bin die Mitte. Ja, alles dreht sich um mich. Ich bin geistig die Mitte. Ich bin das Zentrum des Weltgeschehens. Jesus fragt mich, wie es weitergehen muss. Nicht wahr? Also ich bin die absolute Mitte. Es gibt eine ganze Reihe, die fröhlich dieses Lied singen. Das kommt immer dann, wenn wir den Cantus Firmus nicht mehr singen. Dann kommen diese Lieder hoch. Und deswegen stellt doch dieser Predigttext heute Morgen mir die Frage, welches Lied habe ich gesungen? Welches Lied ist auf meiner Lippe heute Morgen? Was habe ich vor, in der nächsten Woche für ein Lied zu singen? Und plötzlich merken wir dieser Text, oder ich merke es zumindest, der Text, der ist gar nicht weit weg, irgendwie bei Paulus, bei den Kretern und bei Titus, der ist bei mir. Weil mit diesem Text der Herr mich fragt, in welchem Cantus Firmus mein Leben gelebt wurde und wie ich vorhabe, die kommende Woche zu leben. Und das wäre das Wunder des Heiligen Geistes an diesem Morgen, wenn er mit der Klarheit dieses Wortes und dem Cantus Firmus dieses Textes wieder in mein Leben hineindringen würde und so das Lied meines Lebens in dieser Woche vielleicht anders klingt. Und jetzt hatte der Apostel Paulus ja einen phänomenalen Text. Er ist ein bisschen geschachtelt, wie meistens bei Paulus, deswegen haben wir so ein bisschen Zugangsprobleme. Aber Paulus kann den Cantus Firmus des geistlichen Lebens gar nicht anders bestimmen als in heilsgeschichtlichen Kategorien. Das kann der Mann gar nicht anders. Der kommt immer in die Spur. Und deswegen sagt er, mein ganzes Leben ist eingebettet in Heilsgeschichte, verheißen vor den Zeiten der Welt, geoffenbart durch das Wort und ich bin mit drin im Predigtdienst, den ich tue. Und plötzlich merken wir, dass Heilsanteil, Heilsbestandteil, Heilsverteilung, das sind die großen Themen des Cantus Firmus Apostels Paulus. Jetzt brauche ich irgendwie eine Gliederung, die bei Ihnen haften bleibt, noch jenseits des Sonntagsbratens. Und das ist gar nicht so einfach, deswegen dachte ich, ich muss es ganz kurz, ganz knapp machen. Also, drunter, drin und dran. Das sind die drei Stichworte heute Morgen. Ich habe extra im Duden nachguckt für alle sprachlichen Kenner. Man darf das sagen. Umgangssprachlich ist das erlaubt. Da sind wir ja hier umgangssprachlich. Also, drunter, drin und dran. Bei Jesus bin ich drunter. Durch Jesus bin ich drin. Und mit Jesus bin ich dran. Ja, drunter, drin, dran. Schaffen Sie das bis 1 Uhr? Also wir gucken mal. Bei Jesus bin ich drunter. Das ist zuallererst. Warum, was meine ich damit? Bei Jesus bin ich drunter heißt, ich bin mit darunter. Ich bin mit eingeschlossen in das Programm von Jesus. Und das entdecken Sie in einem Begriff, der für uns ganz anders geprägt ist, als er bei Paulus geprägt ist. Nämlich im Begriff vom Heiland. Hier taucht das Wort vom Heiland auf. Also in normalen Sprache ist das völlig weg. In ein paar alten Liedern ist es noch drin. Und in ein paar alten Kunstwerken ist noch Jesus der Heiland dargestellt. Kenner wissen, das ist eigentlich nur die Übersetzung für der Retter. Aber wenn wir das Wort Heiland hören, dann ist in unserem Kulturkreis, in unserer christlichen Prägung, es eigentlich immer sehr stark individualistisch gemeint. Jesus, mein Heiland, Heiland meiner Seele. Diese Lieder, da ist was Wichtiges, aber es ist eine ganz starke Konzentration auf eine Person, nämlich auf mich. Und jetzt kommen Sie ins Neue Testament und entdecken, bei Paulus und insbesondere in den Pastoralbriefen ist genau umgekehrt. Da ist der Heilandsbegriff, nämlich der Universalbegriff, eben nicht Jesus Heiland meiner Seele, sondern gerade umgekehrt, da ist der Begriff des Heilandes, nämlich des Retters, der Fachausdruck des Apostels Paulus für sein umfassendes Rettungsprogramm Gottes. Und gerade in den Pastoralbriefen taucht das Wort vom Retter ganz zentral auf. 10-mal taucht der Retter, taucht der Heiland auf. Und lassen Sie uns wenigstens 2 entscheidende Stellen lesen, damit wir wissen, was gemeint ist, wenn vom Heiland die Rede ist. Dies ist gut und wohlgefällig vor Gott, unserem Heiland. Was denn? Der doch will, dass alle Menschen gerettet werden. Das spüren Sie es. Der Retter, der Heiland, ist zuständig für die Rettung aller Menschen. Und das ist der Zentralausdruck in Pastoralbriefen. Und es geht gleich weiter, Kapitel 4, Vers 10. Dafür arbeiten wir. Dafür kämpfen wir. Da haben wir unsere Hoffnung reingesetzt. Nämlich, dass Gott der Retter aller Menschen ist. Insbesondere der Glaubenden. Und Sie spüren, allein da geht eine ganz andere Tür auf. Eben nicht nur die Tür, ich hab's geschafft, ich bin drin, Glück gehabt. Sondern der Gedankengang, das Programm Gottes ist für alle. Und es ist sein Heilswille, der dahinter steht, dass Menschen, alle Menschen von dieser Botschaft erreicht werden. Und er wird seinen Willen auch umsetzen. Und deswegen taucht am Anfang vom Titusbrief 2-mal wieder dieser Heiland auf. Ganz deutlich. Ich habe die Predigt bekommen von Gott, unserem Heiland. Gnade und Friede von Gott dem Vater und Christus Jesus, unserem Heiland. Das heißt, der Cantus Firmus, der gesungen wird in der Gemeinde Jesu, ist der Cantus Firmus, bei Jesus bin ich drunter. Ich gehöre mit in die Zielgruppe des Heils hinein. Ich bin mit drin, in der Zielgruppe des Heils. Ich weiß nicht, was für ein Flair Sie haben angesichts der auf uns zukommenden Flutwelle der Fußball-Weltmeisterschaft. Was wir bisher erlebt haben, war vor allem eine Werbeflutwelle. Es ist ja faszinierend, alle wollen ein Stück vom Kuchen haben. Ich bekam letzte Woche eine Werbung von einer Herrenhemdenfirma, die die Überschrift hatte, wir sind Weltmeister. Und hat das auf ihre Hemden bezogen. Verstehen Sie? Also man kann alles irgendwie, jeder will ein Stückchen vom Kuchen haben. Jeder will irgendwie dabei sein. Und jetzt kommt hier die Bibel und sagt, du bist mit drin. Bei der entscheidenden Aktion. Bei der entscheidenden Aktion bist du mit drin. Bei Jesus bin ich mit drunter. Er ist der Retter aller Menschen. Aller Menschen. Das ist ja ganz erstaunlich. Normalerweise haben wir ja Rettung als Notfallprogramm. Wenn irgendwas schief läuft, dann läuft die Rettungsmannschaft los und versucht, das Schlimmste noch halbwegs wieder hinzukriegen. Das Schlimmste zu vermeiden und zu helfen. Hier in der Bibel haben wir Rettung als lange geplantes Programm. Ganz anders. Es heißt doch hier bei Paulus, dass mit der Hoffnung auf das ewige Leben von diesem Retter, von diesem Heiland, das hat er verheißen vor den Zeiten der Welt. Das ist ein starker Ausdruck. Vor den Zeiten der Welt. Ein Teil der Ausleger sagt, das bezieht sich auf die langen Weltzeiten und führt uns ins Alte Testament. Dann wäre es etwa so, wie es Paulus am Anfang vom Römerbrief sagen kann, wo Paulus sagen kann, das Evangelium, das ist zuvor verheißen durch seine Propheten in der Heiligen Schrift. Das wäre auch schon faszinierend. Die lange Heilslinie, Heilsverkündigungslinie im Alten Testament. Aber wenn man genau hinguckt, dann heißt sie noch mehr. Es heißt, dieses Evangelium, das ist die Hoffnung auf das ewige Leben, ist von dem nicht lügenden Gott, die ist verheißen worden vor den Zeiten der Welt. Das heißt, das greift in die Ewigkeit hinein. Plötzlich sehen wir nochmal eine ganz andere Linie. Wir sehen das, was wir im Epheserbrief vom Apostel Paulus haben, wo der Apostel Paulus uns sagen kann, dass es ein Ratschluss Gottes des Vaters und des Sohnes kam. Und ab dann stand die Verheißung. Stand das Wort fest. Stand das da. Und wird dann in keiner Weise mehr zurückgenommen. Deswegen kann er im Timotheusbrief sagen, er hat uns selig gemacht. Er hat uns berufen mit heiligem Ruf. Nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem Ratschluss und nach der Gnade, die uns gegeben ist in Christus Jesus vor der Zeit der Welt. Das Wort stand fest, die Verheißung stand da. Und das Verheißene, das Versprochene, das Zugesagte, das gilt. Darauf kann man sich hundertprozentig verlassen. Denn der dahinter steht, ist Gott, der nicht lügt. Das ist eine einmalige Vokabel, die nur in Titus 1, Vers 2 steht. Gott, der nicht lügt. Ein wunderbares Gottesprädikat. Der Abseude ist der nicht lügen Könnende. Das geht nicht. Und wenn etwas verheißen ist von ihm, dann steht das da. Er kann es sogar vor den Zeiten der Welt sagen und wird es nach seinem Plan in den Zeiten der Welt umsetzen. Merken Sie was? Merken Sie was? Wenn ich das begreife, dann kann ich mein Mauerblümchenlied ja gar nicht mehr singen. Das geht doch da nicht mehr. Das kann ich doch dann nicht mehr singen. Denn dann begreife ich plötzlich, ich bin doch nicht irgendeinem blinden Schicksal ausgeliefert, irgendeiner Evolutionszufallskurve. Sondern bei meinem Leben steht vor allen Zeitläufen der Welt der Ewige, der mich erdacht hat, gemacht, geplant, gewollt und geliebt hat. Dann kann ich doch mein Mauerblümchenlied nicht mehr singen. Sonst missachte ich das, was Gott mir mit diesem Wort sagt. Vor den Zeiten der Welt verheißen, Retter aller Menschen. Über jedem Menschenleben, über Ihrem und meinem Menschenleben steht diese Grundaussage, bei Jesus bin ich mit drunter, ich gehöre da mit rein. Die Qualität meines Lebens liegt nicht in meinem Karrieresprung, in meiner Fitness, in meinem Beziehungsgefühl, in meinem Kontoauszug, in meinem IQ oder wie auch immer, sondern in dieser Wahrheit, die in Titus 1, 1 bis 4 mir mitgeteilt wird. Über meinem Leben steht der geplante Wille des liebenden Vaters, der in Jesus Christus mein Retter ist. Und dann verstummt das Mauerblümchenlied. Und ich fange an, aus meiner Seele heraus diesen Gott zu loben, vor dem mein kleines durchschnittliches Leben, eines unter Milliarden, diesen Wert hat, dass er es vor Grundlegung der Welt geplant, gewollt und geliebt hat. Gottes Verantwortung für mein Leben, Gottes Wert, der in meinem Leben liegt, Gottes Liebe, die darin erkennbar wird, und mein Cantus Firmus ändert sich wieder. Ich singe ein anderes Lied. Ich singe das Lied derer, die erlebt haben, wir haben einen Retter. Ja, was ist denn der Inhalt der Rettung? Johannes 3 sagt uns das doch so klar. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzig geborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern ewiges Leben haben. Genau das taucht hier auf. Ewiges Leben. Hoffnung auf ewiges Leben. Nun haben wir beim ewigen Leben ganz unterschiedliche Vorstellungen. Also fangen wir mal ganz äußer im säkularen Bereich an. Dann ist ewiges Leben, dann bedeutet das vielleicht zeitloses Leben, eben nicht mehr sterben müssen. Oder so paradiesische Zustände irgendwo auf der Insel mit blauem Meerwasser drumherum wabbernd. Oder ganz verschiedene Vorstellungen. Ewiges Leben im Neuen Testament meint nicht nur irgendeinen Zeitabschnitt, der halbwegs glücklich läuft, sondern ewiges Leben im Neuen Testament meint Teilhabe an einer Person. Ewiges Leben ist keine Sache, ewiges Leben ist eine Person, nämlich Jesus. Wer Jesus hat, der hat das Leben, dieses ewige, qualitativ von Gott kommende Leben. Und wer Jesus nicht hat, der hat diese Qualität des Lebens nicht. Deswegen ist von den Jesusleuten gesagt, sie haben jetzt schon in ihrem jetzigen Leben ewiges Leben. Leben aus Gott, obwohl sie noch ganz normal in der Zeitlichkeit ticken. Das ist das Leben, was er uns gibt. Anteil an Jesus. Anteil an ihm. Mit allem, was zu dieser Person dazugehört. So kann Paulus sagen, es hat Gott wohlgefallen, dass in ihm, in diesem Jesus, der Kosmos, das All versöhnt würde. In ihm liegt dieses ewige Leben. Dann kann ich mein Mauerblümchenlied nicht mehr singen. Aber bei Jesus bin ich nicht nur drunter, durch Jesus bin ich auch drin. Ich bin drin. Das heißt, ich muss jetzt überlegen, wie bekomme ich denn jetzt, der ich zur Zielgruppe gehöre, wie bekomme ich denn jetzt Anteil? Wie bekomme ich jetzt Anteil daran? Und da hat nun hier der Apostel Paulus eine starke Beschreibung der Heilsgeschichte. Ich weiß, ob Sie die entdeckt haben. Für ihn besteht die Heilsgeschichte aus drei großen Etappen. Die Etappe der Verheißung, die Etappe der Offenbarung und die Etappe der Predigtvermittlung. Das sind für ihn die ganz große Perspektive. Verheißung, das ist die erste große Etappe, vor den Zeiten der Welt. Und seit diesem Zeitpunkt vor den Zeiten der Welt läuft diese Verheißungsebene. Die zweite Ebene ist die Offenbarungsebene in Jesus Christus. Und die Predigtebene, dieses Geschehen, das verheißt und offenbart ist, kommt bei mir in meinem Leben an. Eine ganz starke Sicht von Heilsgeschichte. Verheißen, geoffenbart, gepredigt. Verheißen, geoffenbart, gepredigt. Seine Sicht, die er uns hier mitteilt. Und wir wissen, dass das auch unsere Erkenntnis aus der Heiligen Schrift bestätigt. Wenn der Hebräerbrief uns sagen kann, nachdem Gott vorzeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten, hat er am letzten diesen Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Das entscheidende Wort Gottes. Und wir sagen uns in der Weihnachtszeit dieses wunderbare Wort aus dem Johannesevangelium zu, das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit, dass des eingeborenen Sohnes vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Das heißt, Jesus ist ewiges Leben, Jesus ist dieses Wort und in diesem Wort haben wir das Leben. Dieses geoffenbarte Wort ist der Inhalt, Jesus. Und wie kommt jetzt dieses Wort bei Ihnen an? Wie kommt jetzt dieser Jesus bei Ihnen an? Wie erfahren Sie davon, dass Sie drunter sind und dass Sie jetzt drin sind und rein können? Wie kommt das an? Ach, manche machen das so unglaublich kompliziert. Die erwarten da was ganz Besonderes, dass ein Engel vorbeikommt oder ein tiefes religiöses Gefühl oder eine besondere Spezialoffenbarung oder was auch immer. Oder sie sagen, ich bin eben nicht der religiöse Typ, bei mir geschieht das nicht. Und jetzt merken wir, es passiert ganz einfach. Ich sitze, ich höre, ich nehme auf, ich begreife, ich glaube. Es passiert durch Worte. Es passiert zum Beispiel im Gottesdienst. Es passiert zum Beispiel heute Morgen, dass ich hier bin und es höre, begreife, Verheißung, Offenbarung, sein Wort und ich. Dann geschieht genau dieses Wunder. Seit 2000 Jahren passiert das so. Und wenn Sie jetzt die Jesus-Geschichten hören würden von vielen Christen, die hier sind, dann ging es immer wieder um das eine. Ich habe es irgendwann mal gehört. Man hat es mir gesagt. Ich habe es verstanden. Mein Kopf, mein Herz war mit drin. Ich habe Ja gesagt zu Jesus als Kind, als Jungschale, als Teenager, als Erwachsener und habe das für mich persönlich ergreifen können. So geschieht's. Der Glaube, sagt der Apostel Paulus, kommt aus der Predigt. Und die Predigt, die gründet sich auf das Wort Gottes. So läuft's. Vielleicht sind es manche ein bisschen enttäuscht, vor allem die noch nicht Christen, und sagen, ich dachte, es wird ein bisschen was Emotionaleres, Dramatischeres kommen. Ich sage, das kommt nicht. Ich bin ziemlich überzeugt, dass auch Gott für Sie, die Sie noch nicht an Jesus Christus glauben, wahrscheinlich keinen anderen Weg hat, als den, der seit 2000 Jahren macht. Er lässt es sagen und wartet, wie Sie reagieren. Er lässt es sagen, in Ihren Kopf, in Ihr Herz hinein und wartet, wie Sie reagieren. Und eine ganz entscheidende Person bei der Vermittlung dieser verheißenen und geoffenbarten Botschaft ist nun dieser Apostel Paulus. Und Paulus steht Zeit seines Lebens staunend vor dem Phänomen, dass es ihn getroffen hat. Und deswegen erleben wir immer wieder, dass er sein Apostolat ganz besonders betont, auch den Zweck angibt. Ich bin für den Glauben da und für die Erkenntnis der Wahrheit. Auf mir ruht der Befehl Gottes. Der Befehl Gottes, denken Sie an Apostelgeschichte 3. Ich habe dich zu einem auserwählten Rüstzeug ersehen. Und mir ist dieses Evangelium anvertraut. Dieses persönliche Mir des Apostels Paulus, mit dem er doch ausdrücken kann, alle Verkündigung des Neuen Testamentes gründet sich auf die apostolische Botschaft. Es geht nicht anders. Wir sind gegründet, stehen auf dem Grund der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist. Und ich, der Apostel Paulus, sagt, ich bin einer dieser Apostel. Und er ist staunend davor, vor dem Faktum, weil er doch ein Verfolger der Gemeinde war. Bis zum Lebensende berührt ihn das, dass Gott gerade ihn in besonderer Weise in diesen Dienst der Heidenmission hineingestellt hat. Verwirklichung des Rettungsprogramms durch die Verkündigungskette. Ach, jetzt könnten viele erzählen, wie sie zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind. Viele könnten das tun. Aber ich glaube nicht alle. Ich glaube nicht alle. Und vielleicht klinken Sie sich ja jetzt heute Morgen in diese Kette mit ein und sagen, jetzt habe ich es verstanden. Ich möchte dazugehören. Das, was Gott, der Vater, vor den Zeiten der Welt im Sohn beschlossen hat, dass er mich rettend zurückliebt in sein Haus, das soll für mich gelten. Dann fängt Glaube bei Ihnen an. Dann schnappen Sie sich einen Christen, der hier ist. Es gibt ein paar, so einige hier, ja. Und gehen Sie mit ihm ins Gespräch, machen das fest oder kommen Sie in die Gebetsgruppe nachher vorne oder wie auch immer oder ganz persönlich für sich, dass das für Sie klar wird. Ich gehöre mit in diese wunderbare Kette hinein. Unser beider Glauben, kann dann hier der Paulus zu Titus sagen. Unser beider Glauben. Und das verbindet uns untereinander. Das verbindet uns. Der Glaube und die Auswahl, die darin geschehen ist und die Wahrheit, die wir da erkannt haben. In den vergangenen Tagen, wo es schon ein bisschen schön wurde, hat eine unserer Töchter eine Schulfreundin eingeladen zu einem ersten kleinen Frühlingspicknick im wunderschönen Park der Langensteinbacher Höhe. Nun saß meine Tochter mit dem Rücken so zu mir, während ich durch den Park marschierte und die Schulfreundin sah mich zuerst und die hörte und sah auch schon die großen Augen dieses kleinen Mädchens, wie sie zu meiner Tochter sagte, du, da kommt ein Mann, der will was von uns. Und ich sehe, wie meine Tochter sich erschreckt umdreht, mich sieht. Hallo Papa. Sehen Sie, so ändert sich Gottes Beziehung. So ändert sich Gottes Beziehung. Wo sagen Sie, du, da kommt ein Mann, der will was von mir. Und dann begegnen Sie in Jesus, diesem Mann, der was von Ihnen will. Und merken, dass er Ihr Retter ist. Und geraten in Jesus eine Beziehung hinein, wo sie sagen, aber lieber Vater, hallo Papa, das ist ihnen das, was ihnen verheißen ist. durch Jesus bin ich drin. Aber wenn ich durch Jesus drin bin, da sind wir nicht ganz durch, dann heißt das, verstehen Sie, das ist wichtig, dann heißt das nicht nur ein einmaliges Ereignis, sondern es ist eine Lebensgemeinschaft, die sich eröffnet. Ich merke das immer wieder im Gespräch mit Leuten, die zum Glauben gekommen sind, dass das nicht nur so eine punktuelle Sache ist. Nach dem Motto, ja, jetzt bin ich Christ, was mache ich morgen? Das kann nicht sein. Da geht eine Tür auf zum Leben. Und viele von uns, die leben nur so punktuell, die haben so ein gelegentliches religiöses Aufwallen. Ja, da ist ihr Herz ein bisschen berührt, da hat man sie in die entsprechende Stimmung gebracht. Das sind vielleicht bestimmte Zeremonien, Festtage und Ereignisse, wo sie emotional so ein bisschen angetörnt sind. Und da kommt dann diese religiöse Welle in sie hinein. Das ist so ähnlich wie bei der Langensteinbacher Höhe das Notstromaggregat. Normalerweise schweigt das, zum Glück. Das ist ein gutes Zeichen, wenn das Ding schweigt. Aber ab und zu brauchen wir so Testläufe. Und alle Mitarbeiter hassen die Testläufe des Notstromaggregats. Wenn das Ding, was ein halbes Jahr lang nichts getan hat, dieser alte Dieselmotor, dann plötzlich anfängt und die Dieselschwaden durch das Gelände wabbern. Ich war nie gebraucht, nie benutzt und plötzlich kommt der religiöse, emotionale Touch und dann rusen wir so vor uns hin und nachher stellen wir uns wieder ab und das war's dann wieder. Das ist nicht Jesus-Gemeinschaft. Sondern Jesus-Gemeinschaft heißt der Christus in mir. Lebt Tag für Tag und will nun mich halten und prägen und gestalten. Und da spüren Sie doch den Cantus Firmus von Paulus. Paulus sagt, ich habe Glauben, ich habe eine Beziehung gekriegt, ich bin auserwählt, ich habe die Wahrheit erkannt. Da haben Sie eine ganz andere Dimension, die bei diesem Mann vorhanden ist. Für ihn ist Christus die Mitte seines Lebens. Merken Sie was, dann müssten wir ein anderes Lied singen. Dann kann ich doch mein Sackgassenlied nicht mehr singen. Wenn ich diesem Christus gehöre, dem die Welten dienen, dann kann ich doch nicht mein Sackgassenlied singen. Dann weiß ich doch nur, da wo ich keinen Weg mehr sehe, da hat er Wegen und Bahne. Da gibt es keine Mauer, die stehen bleiben müsste. Da gibt es keine Tür, die verschlossen bleiben müsste. Er hat seine Wege. Da kann ich doch mein Sackgassenlied nicht mehr singen. Da kriege ich einen anderen Cantus Firmus. Da kann ich auch mein Wasserläuferlied nicht mehr singen. Da geht plötzlich in mein Leben ein anderes Sehen hinein. Da sage ich, Herr, ich möchte nicht nur so an der Oberfläche durchfitzen, mal hier und mal da und eigentlich überhaupt nichts richtig hinkriegen, sondern ich möchte, dass du mich prägst und gestaltest und dass der Christus, wie es im Wertherbrief heißt, in mir Gestalt gewinnt, dass ich dann ein bisschen eine Tiefenwirkung, eine Wurzel ins Leben reinkriege. Ich möchte kein Wasserläuferlied mehr singen. Und wer das begriffen hat, der ändert auch sein Lasteselied. Nicht, dass wir nicht die Lieder hätten. Oh, eine ganze Reihe von uns haben echte Pakete. Ganz bestimmt. Eine ganze Reihe von uns haben echte Pakete. Absolut richtig. Wo wir keine klugen und schlüssigen und schnellen Antworten haben, warum Gott das wie macht. Auch nicht so schnell wissen, wozu Gott das wie macht. Aber wir sagen können, wenn ich auch gar nichts fühle von deiner Macht. Du führst mich doch zum Ziele, auch durch die Nacht. Das schaffst du. Ich singe ein anderes Lied. Ich singe einen anderen Cantus Firmus. Auserwählt in Christus. Berufen zum Vater und der Gemeinschaft des Sohnes. Ein anderes Lied. Durch Jesus bin ich drin. Aber einen Punkt müssen wir durchhalten. Ich bin nicht nur mit drunter, ich bin nicht nur drin, ich bin auch dran. Ich bin auch dran. Es ist ja erstaunlich, dass der Apostel Paulus das immer so zusammen hinkriegt. Er spricht von dem Drunter, von diesem universalen Horizont. Er spricht von dem Drin, der persönlichen Annahme im Glauben. Und er spricht vom Dran, von dem, was jetzt gelebt wird. Und da hat er hier zwei ganz eigenartige Komponenten in diesen Text eingebaut. Er sagt nämlich am Anfang, dass dieser Glaube, den er da hat mit Titus und die Wahrheit, die er erkannt hat, zur Gottseligkeit führt. Ich sage Ihnen, können Sie irgendwas mit dem Wort anfangen? Und das ist ein ganz komischer Begriff. Ich habe in alle Übersetzungen nachgeguckt, ich finde keine treffende Übersetzung. Manche sagen Frömmigkeit, andere sagen Glaubenspraxis. Die nächsten sagen Gottesfurcht, Lebensstil, Gottseligkeit. Was ist gemeint? Gemeint ist ein Mensch, der Christus gehört und jetzt mit Christus seinen Alltag lebt. Das ist gemeint. Der Glaube, den sie bekommen hat, führt zur, jetzt nehmen wir das Wort, Gottseligkeit. Führt zu einer Lebens- und Glaubenspraxis ihres Lebens. Deswegen sagt Paulus, das gehört dazu. Wenn das nicht den Cantus Firmus bestimmt, wird es ganz schief. Und bei den Kretern ist es ja schief geworden, weil ihre Lebenspraxis nicht mehr stimmte. Dann sind sie in Sonderfündlein abgerutscht, waren lehrmäßig völlig neben der Spur, waren total schlaff, völlig fruchtlos und haben zum Mords was eingebildet auf ihr geistliches Leben. Und deswegen kann Paulus sagen durch Titus, darauf kommt es an, auf die Gottseligkeit, auf die geistliche Lebenspraxis. Deswegen ist der Titusbrief für manche fast ärgerlich voll mit einer vierfachen Formulierung, dass sie eifrig wären zu guten Werken. Sagen uns und sollen zu allem guten Werk bereit sein. Sie sollen sich mit guten Werken hervortun. Lass die unseren auch lernen, sich hervorzutun mit guten Werken, damit sie kein fruchtloses Leben führen. Viermal den kurzen Brief. Verstehen Sie? Das kann ich nicht nebenher. Es ist ja so, mit dem Fruchtbringen für Jesus. Ich war kurz in einem Vortrag gewesen und am Ende des Vortrags hat jemand von der Buchhandlung ein Buch vorgestellt. Ein Buch über Frucht, Frucht für Gott. Und hat er sich am Schluss ein bisschen versprochen. Er hat mir gesagt, Frucht für Gott gibt es für 4,90 Euro. Ha, ich dachte, das würde ich sofort kaufen. Verstehen Sie, das wäre natürlich ein Schnäppchen. Wenn ich für 4,90 das Thema von Galater 5 abhandeln kann, dann würden alle von uns den 5 auf den Tresen legen. Aber so geht's ja nicht. Wie ist das denn? Das ist doch nicht so, dass Frucht nur dann in meinem Leben eine Rolle spielt und Werke für Gott nur dann in meinem Leben eine Rolle spielt, wenn ich erwischt werde. Manche handeln dann besonders christlich, wenn sie nicht mehr ausweichen können. Oder wenn der gute Ton es gebietet. Oder wenn es peinlich wäre, wenn ich mich jetzt nicht ein bisschen engagieren würde. Oder damit mein Gewissen beruhigt ist. Das ist es doch nicht. Hören Sie doch, was Paulus seiner Gemeinde sagt. Er sagt, ihr seid eifrig. Ihr seid bemüht. Ihr seid bereit. Man kann auch sagen, ihr lasst es euch ein Anliegen sein. Ihr kümmert euch drum. Ihr habt euren Sinn darauf gerichtet. Das ist ganz was anderes. Und wenn ich das habe, bin ich überzeugt davon, dann singe ich ein anderes Lied. Und zwar kann ich dann nicht mehr den Mount Everest Song singen. Das geht nicht mehr. Warum? Weil ich gar keine Zeit mehr habe. Ich habe gar keine Zeit mehr, mich so lange aufzuregen, mich an den Peanuts so hoch zu schaukeln, mich zu ergötzen an den Fehlern meiner Geschwister, weil ich doch mit ganz anderem beschäftigt bin, eifrig bemüht mit anderen Dingen. Kann ich mich gar nicht so lange aufhalten damit. Wer den Cantus Firmus singt, der uns hier vorgegeben ist, wer den Cantus Firmus singt, singt das Mount Everest-Lied nicht mehr. Unsere Verwandtschaft hat einer von uns einen Rucksack zum Geburtstag geschenkt bekommen, so richtig so zum Wandern mit ein paar Besonderheiten. Und das Ding ist auch angekommen, dieser Rucksack. Wir haben dorthin geschickt und offensichtlich ist er auch auf Wohlgefallen getroffen. Aber wir waren ein bisschen skeptisch, denn wir bekamen nur ein Foto zugeschickt. Ein Foto, wo der Beschenkte mit dem Rucksack im Wohnzimmer sitzt. Es sollte wohl die Vollzugsmeldung andeuten. Aber das ist es ja nicht. Das wissen Sie auch. Ja? Ich kann natürlich auch mich hinsetzen und geistig gerade 5 umschnallen und sagen, die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Glaube, Sanftmut, Keuschheit. Mach ein Bild von mir. Nicht wahr? Aber damit ist doch noch nicht getan. Das heißt, jetzt geht es erst in die Umsetzung hinein. Und glauben Sie mir, die Seele atmet im Lebensvollzug. Die Seele atmet im Lebensvollzug. Und der Geist wirkt im Gehorsam. Deswegen ist es nicht Last, nicht Not, sondern ist dieser neue Ansatz zu sagen, Herr, da möchte ich hinein. Diesen Cantus Firmus, den will ich singen. Aber neben diesem Punkt kommt auch noch mal ein anderer Akzent hinein. Nämlich, dass Paulus uns mitdeutet, ich bin selbst mit in der Transportkette. Ich bin mit drin. Ich gehöre mit zu dieser Kette dazu, zu dieser heilsgeschichtlichen Kette. Ich bin eben nicht nur ich habe nicht nur Informationen über den Heilsinhalt, ewiges Leben, über die Heilszeiten, verheißen, offenbart, gepredigt, über die Heilswege, Jesus, über die Heilsteilhabe, ich bin mit drunter. Heilsbestandteil, ich bin mit drin, sondern auch Heilsvermittlung, ich bin dran. Ich bin dran. Durch sie und mich geschieht Vermittlung des Heils. So macht es Gott seit 2000 Jahren. Das ist die Hilfe für das Zirkellied. Da bin ich plötzlich nicht mehr die Mitte des Universums, sondern eine Kette, ein Glied einer langen Kette, in die Gott mich mit hineinbaut. Einer von vielen, die Gott benutzt, damit sein Rettungsprogramm zum Ziel kommt. Bei meinen Nachbarn, Freunden, Arbeitskollegen, Schülern, ach, wie auch immer. Wenn ich zurzeit nach Hause gehe, abends den kurzen Weg vom Haupthaus zu unserer Wohnung, dann komme ich, so nenne ich es gerne, an der Fliederpassage vorbei. Da ist kurz vor meiner Wohnung nicht nur ein Flieder, sondern sechs. Nicht keine großen, nicht dramatisch, jetzt nicht die botanischen Reißer, aber Flieder. Ganz verschiedene. Und wissen Sie, es ist nicht nur einer, es ist eine Passage. Und je nachdem, wie der Wind steht, kommt eben nicht der einsame Duft von einem Flieder auf mich zu, sondern es kommt diese Woge. Und das will Jesus haben. Sie sagen, ich reihe mich mit meinem Jesus-Zeugnis ein. In diese Kette an der Fliederpassage, dass Leute so eine Jesuswoge abkriegen, so ein Geruch. Ich allein kann ihn gar nicht vermitteln. Aber in der Kette mit vielen anderen Geschwistern, wo dieses Jesuszeugnis von dem und von dem und von der und so gesagt wird, entsteht so eine Woge, wo Paulus sagt, da bin ich mit drin. Da bin ich mit drin. Was singen Sie für ein Lied nächste Woche? Welchen Cantus Firmus haben Sie drauf? Paulus sagt, bei Jesus bin ich drunter. Das ist mein Lied. Durch Jesus bin ich drin. Das ist mein Lied. Mit Jesus bin ich dran. Das ist mein Lied. Oder wie es hier sagen kann in dem Titusbrief, Gnade und Friede von Gott dem Vater und unserem Herrn Jesus Christus, unserem Heiland. Das ist mein Lied. Soweit es Ihnen möglich ist, bitte ich Sie zum Gebet aufzustehen. Vater, wir rutschen manches Mal aus den Fugen. Manches Mal verschiebt sich bei uns alles. Das macht uns nicht nur unglücklich und unzufrieden, das macht uns auch traurig, weil wir da merken, wie wir im Lebensvollzug in ganz andere Lieder reinrutschen. Und wie der eigentliche Cantus Firmus, den du uns ins Leben geschenkt hast, nicht mehr bestimmend ist. Und so komme ich heute Morgen sicherlich mit vielen ganz bewusst zu dir in deine Gegenwart und bitte dich, dass du vergibst. Vergibst, wo auch die vergangene Woche von manchem Lied durchzogen war, was dir nicht gefällt. Und dass du einfach auch reinigst und vergibst, was da gelaufen ist. Nimm die falschen Lieder weg. Und dann weißt du auch, wie schnell wir wieder reinrutschen in die alten Songs. Und so bitten wir dich um die Schutzmauer des Heiligen Geistes und um diese Erinnerungsfunktion des Heiligen Geistes in den vor uns liegenden Stunden und Tagen. Stell deinen Cantus Firmus uns ins Leben hinein. Gnade und Friede von Gott, dem Vater und von Christus Jesus, unserem Heiland. Lass uns das Lied singen deiner umfassenden Rettung, der Gnade, die uns erreicht hat und eines Lebens, das dich ehrt. Du kennst unsere Lage. Du bist Herr der Lage. Weise uns deinen Weg, dass wir zu deiner Ehre und zum Segen für andere und zum Glück für uns leben können. Gepriesen seist du, der Retter aller Menschen.